Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Antonio Felix da Costa fand in Portland zurück zur alter Stärke und verbucht in den USA ein nahezu perfektes Wochenende. Das kann Nick Cassidy nicht von sich behaupten und macht die WM nach seinen Leistungen in den USA noch richtig spannend. Das Wochenende in der Analyse jetzt in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzlich willkommen. Ja, ein nahezu perfektes Wochenende. Das hat Antonio Felix da Costa in Portland erlebt. Alles gleich dazu. Und erstmal begrüße ich Tobi Würz aus der Redaktion von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich Luca.
Ein wirklich tolles Rennwochenende, was wir da erlebt haben in Portland, nicht wahr?
Ja, zumindest aus Sicht von Antonio Felix da Costa und Robin Freins kann man das auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, der ein oder andere Fahrer ist da vielleicht eine etwas anderer Meinung. Was wir auf jeden Fall wieder sagen müssen, Portland hat nicht enttäuscht. Die Rennen waren beide äußerst sehenswert, aus verschiedenen Gründen, muss man sagen. Aber ich würde vorschlagen, lass uns einfach mal einen Blick in den Rückspiegel werfen, was denn alles passiert ist am Wochenende.
Die erste Hiobsbotschaft kommt schon vor dem E-Prix. Oliver Rowland kann aus gesundheitlichen Gründen nicht in die USA fliegen und wird durch Caio Collet ersetzt.
Portland gilt als eine der grünsten Städte des Landes und viele Fahrer nutzen Freitag und Samstag auch für Ausflüge ins Grüne. Sascha Finistras schlägt bei einem dieser Ausflüge im zweiten freien Training hart in die Streckenbremse ein.
Die Pole Position sichert sich Mitch Evans, der Jaguar damit 3 Punkte näher an den WM-Titel der Teams bringt.
Im Rennen sieht es dann nach einem Jaguar-Doppelsieg aus, bevor alles schief geht.
Mitch Evans erhält eine 5-Sekunden-Strafe für eine Kollision mit Jake Hughes, die den McLaren-Fahrer aus dem Rennen geworfen hat und wird nur Achter.
Noch dicker kommt es für Nick Cassidy. Der WM-Führende sieht aus wie der sichere Rennsieger, dreht sich aber nach einem Fahrfehler 2 Runden vor Schluss ins Grüne und wird nur 19.
Der Rennsieg geht an Antonio Felix da Costa vor Robin Freins und Jean-Éric Vergne.
Pascal Wehrlein wird nur 10., nachdem er ein Trümmerteil der Kollision von Evans und Hughes überfahren hat.
Am Sonntag holt sich Vergne den Pole-Rekord. Zum 17. Mal steht der Franzose auf Startplatz 1.
Im Rennen gibt es diverse Kollisionen. Pascal Wehrlein verliert seinen Frontflügel, der Sam Bird aus dem Rennen reißt. Unter anderem müssen Nick Cassidy und Jake Dennis nach Kollisionen an die Box kommen, um ihren Frontflügel zu wechseln.
Kein Kraut ist jedoch gegen Antonio Felix da Costa gewachsen, der erneut vor Robin Freins gewinnt. Mitch Evans wird 3. vor Pascal Wehrlein, trotz fehlenden Frontflügel.
In der Gesamtwertung bleibt Cassidy zwar vorne, Wehrlein und Evans holen aber deutlich auf und liegen nun punktgleich nur noch 12 Zähler hinter dem Spitzenreiter.
In der Teamwertung holt Porsche ganze 40 Punkte auf Jaguar auf und liegt nur noch 33 Zähler hinten. DS Penske ist 3. vor Andretti und Nissan, die ohne Punkte blieben. Ein wirklich sehr, sehr starkes Wochenende von Antonio Felix da Costa. Also wirklich in dieser Saison fand er nicht rein. Das war ja fast schon wirklich bemitleidenswert. Und jetzt eben mit 3 Rennsiegen, die er geholt hat, jetzt hintereinander und in Portland ja mit einem wirklich nahezu perfekten Rennwochenende Samstag gewonnen und Sonntag gewonnen. Aber Tobi, wir starten da, glaube ich, mal chronologisch rein, das nämlich am Samstag.
Ja, Samstag muss man sagen, dass Antonio Felix da Costa definitiv auch ein bisschen Glück hatte und profitiert hat, denn beide Jaguar-Fahrer lagen eigentlich vor ihm. Aber durch den Dreher von Nick Cassidy und der Strafe für Mitch Evans hat er den Rennsieg quasi geerbt. Sonntag hingegen war er absolut der verdiente Rennsieger von Startplatz 2 aus, der beste Startplatz seiner bisherigen Saison übrigens. Da fuhr er wirklich souverän und hielt am Ende Robin Freins hinter sich, der wirklich gedrängelt hat, aber tatsächlich keine Chance gehabt hat, die Führung nochmal zu übernehmen. Besonders auffällig war die Taktik von Antonio Felix da Costa. Anders als viele andere Piloten, hauptsächlich die Jaguar-Fahrer, blieb er nämlich das komplette Rennen über vorne in der Spitzengruppe, statt im Mittelfeld Energie zu sparen und dann am Ende wieder nach vorne zu kommen und einen Energievorteil zu haben. Ein Vorteil dieser Taktik war, dass das Risiko, in irgendwelche Kollisionen oder Scharmützel verwickelt zu werden, deutlich geringer war. Aber auch das hat ihn ja nicht davor bewahrt, am Sonntag den Frontflügel zu verlieren. Denn da kam es zu einer heiklen Situation in der Schikane mit Eduardo Mortara, bei dem sich Mortara den Reifen aufschlitzte und Antonio Felix da Costa den halben Frontflügel verloren hat. Aber nichtsdestotrotz, auch am Sonntag hat es mit kaputtem Auto für den Sieg gereicht. Und besonders auffällig ist, es ist ja nicht nur ein Doppelsieg gewesen, es ist nicht nur 3 Rennsiege in Folge. Er hat ja tatsächlich von den letzten 5 Rennen 4 gewonnen. Und in der Gesamtwertung sieht es jetzt auch nicht mehr ganz so schlecht für ihn aus, obwohl er da lange Zeit chancenlos war und weit zurückgelegen hat, ist er jetzt WM-Vierter hinter den beiden Jaguar-Fahrern und seinem Teamkollegen Pascal Wehrlein.
Klar, es ist bitter aus Sicht von Oliver Rowland, dass er keine Punkte machen kann. Deswegen geht er da auch noch an den erkrankten oder beziehungsweise dann verhinderten Piloten von Nissan vorbei. Aber man muss wirklich sagen, Antonio Felix da Costa, und das nochmal zur heiklen Situation da mit Edo Mortara. Am Anfang der Saison hätte der mega Pech gehabt und wäre vielleicht durch den Frontflügelschaden ausgeschieden oder dann in die Box und gnadenlos Letzter gewesen. Und jetzt eben mit den Rennsiegen am Samstag und Sonntag muss man sagen, da ist dieses Glück, was ihm vielleicht am Saisonstart gefehlt hat, jetzt auch mal wirklich da. Deshalb glaube ich, ihnen einfach dann nur zu gönnen. Also von 5 Rennen 4 zu gewinnen, das schafft nicht jeder und das ist wirklich stark. Deshalb WM Platz 4 und in London, das wissen wir glaube ich alle, da ist ja alles möglich. Also von daher möglicherweise unter den Top 3 in dieser WM durchaus vorstellbar, oder nicht?
Auf jeden Fall. Und du hast es gesagt, 4 der letzten 5 Rennen gewonnen, das kann nicht jeder. Das hat es tatsächlich in der Formel-E-Geschichte nur ein einziges Mal gegeben, nämlich in Saison 3 bei Sebastian Buemi, der von den ersten 6 Rennen sogar 5 Rennen gewonnen hat. Da ist Antonio Felix da Costa jetzt in einem ganz, ganz erlauchten Kreis von nur 2 Fahrern, die tatsächlich das geschafft haben, was ihm jetzt gelungen ist. Und ja, es ist in London alles möglich, auch wenn sein Rückstand nach wie vor da ist. Da tun natürlich die 25 Punkte aus Misano sehr, sehr weh, die er verloren und doch nicht wiederbekommen hat. Man muss ja sagen, in der Woche vor dem Portland E-Prix ist das Urteil verkündet worden in der Berufungsverhandlung gegen die Disqualifikation von Misano. Und wie zu erwarten war, hat Porsche leider nicht recht bekommen. Die Disqualifikation von Antonio Felix da Costa in Misano wird aufrechterhalten. Er erhält die 25 Punkte für den Rennsieg nicht zurück. Und damit ist er zwar 4. in der WM, aber hat 33 Punkte Rückstand vor den letzten beiden Rennen. Das kann man natürlich theoretisch noch aufholen, aber ob Nick Cassidy nochmal so ein schlechtes Wochenende gelingen wird, in Anführungszeichen, wie das jetzt der Fall war, das wage ich vorsichtig zu bezweifeln. Und zu Nick Cassidy kommen wir jetzt.
Genau, und es hätte die große WM-Party für Nick Cassidy und auch für Jaguar werden können, aber das fiel ins Wasser. 0 Punkte stehen dort für den Neuseeländer nach diesem Rennwochenende da und jetzt muss man sich in London halt eben strecken. Das wirkte zumindest vor dem Rennwochenende in Portland ja ganz anders.
Nick Cassidy kam auf einer Erfolgswelle nach Portland und es sah ja auch im Rennen sehr, sehr lange danach aus, als ob er das fortführen konnte. Er hat dabei seine bekannte Taktik genutzt, möglichst viel Energie einzusparen, im Rennen sich ganz, ganz weit zurückfallen zu lassen, aber viele Autos vor ihm, die viel Windschatten geben, auf die Art und Weise Energie sparen zu können, um dann mit dem Energievorteil wieder nach vorne zu kommen und am Ende dann die zusätzliche Energie zur Verfügung zu haben und an der Spitze auf und davon zu fahren. Am Samstag ging diese Taktik aber auch komplett auf, muss man sagen. Nick Cassidy lag tatsächlich in Führung und fuhr fast ungefährdet seinem nächsten Sieg entgegen. Sein Teamkollege lag hinter ihm, der zusätzlich noch die Strafe bekommen hatte und konnte ihm den Rücken frei halten. Dann ist aber doch was passiert, Luca, was ganz, ganz selten bei Nick Cassidy vorkommt, oder?
Auf jeden Fall ein Fahrfehler in der Schikane und er kam dann anschließend aufs Gras und drehte sich am Ende Platz 19 für ihn und das muss man sagen, das war eine Rennsituation, du hast schon so etwas angeschnitten, was wir aus dieser Saison, gerade aus dieser Saison überhaupt nicht kennen von ihm. Vielleicht war da ja auch dann der Druck zu spüren, dass es dann da möglicherweise dann an diesem Wochenende dann auch das Buch zumachen kann und da seinen Namen draufschreiben darf auf den WM-Pokal, aber das ist ja aufgrund des Fehlers und dann auch aufgrund des Sonntags, denn da war natürlich noch mehr Druck drauf. Ähnlich, denn man muss sagen, am Sonntag wählte er bei seiner Aufholjagd eine interessante Strategie, hat sich ja ins Mittelfeld zurückfallen lassen, aber so wirklich hat das auch nicht funktioniert.
Genau, da gab es nämlich eine sehr ungünstige Situation für ihn während der Aufholjagd. Er hatte schon im Mittelfeld viel Energie gespart und war dann gerade dabei, sich nach vorne zu schieben. Übrigens gemeinsam mit seinem Teamkollegen und gemeinsam auch mit beiden Andretti-Fahrern, die eine ähnliche Taktik fuhren. Und dabei kam es in der ersten Schikane zu einer Auffahrsituation. Ausgerechnet sein Teamkollege Mitch Evans hat ihn ein bisschen angeschoben, hinten in das Heck von Jake Dennis hinein. Dabei ging sein Frontflügel zu Bruch, nicht nur seiner, sondern auch der von Jake Dennis vor ihm. Beide mussten zum Frontflügelwechsel an die Box kommen. Nach dem Wechsel des Frontflügels profitierte Cassidy dann davon, dass ein Safety Car rauskam. Er kam nochmal ans Feld heran und hatte deutlich bessere Energiewerte als die meisten Fahrer vor ihm. Aber es gelang ihm dann nicht mehr, diesen Vorteil zu nutzen. Das Rennen war einfach nicht mehr lang genug. Er machte noch ein paar Positionen gut, landete dann aber nur auf Platz 13, also 0 Punkte nach diesem Rennwochenende für den Neuseeländer. Dennoch muss man sagen, mit ganz viel Glück behält er die WM-Führung, denn auch Pascal Wehrlein, Mitch Evans und Jake Dennis haben nicht ganz so viele Punkte geholt. Und du hattest es eben schon angesprochen, Oliver Rowland war wegen seiner Erkrankung ja gar nicht am Start. Luca, wie sieht's denn für London aus? Meinst du, Cassidy kann da zurückschlagen und am Ende dann doch den WM-Titel feiern?
Ich sag mal so, solange ihm Sebastian Buemi nicht in die Quere kommt, wie es letztes Jahr war, kann da nichts schiefgehen. Ich glaube, in London wird Cassidy wieder 100% fokussiert sein, gerade wenn es dann auch wirklich final in die letzten beiden Rennen geht. In der Formel E, wissen wir alle, da bleibt es bis zum Ende spannend und wir haben tatsächlich diesen Titelkampf jetzt dann auch in London final dann auch bekommen. Am besten sichert sich Cassidy das Ganze im letzten Rennen, damit das noch sehr spannend bleibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass er da als Sieger dann rauskommt, gerade mit den Voraussetzungen, dass Wehrlein, Evans und Dennis jetzt nicht die ganz großen Punkte geholt haben, im Vergleich zu Antonio Felix da Costa und Roland erst gar nicht dabei war. Deshalb kann das möglicherweise ein Vorteil für ihn sein, dass er A, den Vorsprung, den er hatte, dann noch jetzt auch genutzt hat oder zu seinem Vorteil ausspielen konnte in Portland und eben die anderen nicht seine Fehler quasi dadurch genutzt haben. Über die Rennkommissare schimpfen wir ja auch gerne mal oder diskutieren wir gerne mal hier im E-Pod und dem schließt sich auch Jaguar-Pilot Mitch Evans an, der aber, muss man sagen, das haben wir auch schon hier so ein wenig angerissen, weiterhin im WM-Kampf bleibt. Tobi, was hat dazu geführt, dass er so erbost gegen die Rennkommissare war?
Es geht um das Rennen am Samstag, als er die 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen hat. Da haben wir die 5. Runde und McLaren-Pilot Jake Hughes liegt auf dem 2. Platz und aktiviert den Attack-Mode. Anschließend schiebt er sich wieder zurück auf die Ideallinie. Der hinter ihm fahrende Evans berührt ihn dabei am rechten Hinterrad. Hughes erleidet ein Reifenschaden, muss an die Box kommen. Evans hingegen kann weiterfahren. Er verliert lediglich die Endplatte seines Frontflügels, die allerdings den Porsche von Pascal Wehrlein trifft. Kann in der Folge ohne Einschränkungen weiterfahren, wird dann am Ende Erster, fährt als Sieger quasi über die Ziellinie. Aber, wie schon angesprochen, eine Zeitstrafe von 5 Sekunden. Da das Feld so dicht beieinander liegt, wirft ihn das auf den 8. Platz zurück. Und im Anschluss hat er tatsächlich massiv über die Rennkommissare geschimpft und ihnen vorgeworfen, sie würden mal so und mal so entscheiden. Bezieht sich dann darauf, dass es in vergleichbaren Situationen für andere Fahrer keine Strafe gegeben hätte. Sam Bird hat ihn da im Drivers Room beigepflichtet und auf Shanghai verwiesen, wo er ja Pascal Wehrlein berührt hat, der auch einen Reifenschaden erlitten hat bei der Situation. Von daher viel Verständnis auf Seite von Sam Bird. Luca, wie siehst du das denn? Kannst du den Ärger von Evans verstehen oder bist du eher der Meinung wie die Rennkommissare?
Also, dass es da zu einer Strafe kam, finde ich vollkommen nachvollziehbar, keine Frage. Aber ich stehe da Mitch Evans eigentlich uneingeschränkt bei, denn wie auch Sam Bird das eigentlich ja dann unterstrichen hat, dass man wirklich mal so oder mal so entscheidet, also dass ja wirklich keine Linie zu erkennen oder nicht Situationen wie vergleichbar sind, wo halt gleich entschieden worden ist. Und das hatten wir in dieser Saison, muss ich sagen, ja auch sehr oft, wo es für Nickeligkeiten sehr viel gab im Vergleich zu dessen, wenn mal was Größeres war oder gab es dann entweder nur eine sehr kleine Strafe oder teilweise sogar gar nichts. Deswegen verstehe ich das vollkommen, dass man sich da beschwert. Ich meine, wir haben es ja auch hier oft im E-Pod, du und ich beschweren uns ja auch gerne mal darüber, dass nicht unbedingt eine Linie herrscht und deshalb, wenn es die Fahrer dann schon entsenden, dann ist da auf jeden Fall mal was dran.
Ich persönlich tue mir da an der Stelle ein bisschen schwerer. Ich kann den Ärger von Mitch Evans, zumindest in dieser Situation, leider nun mal überhaupt nicht verstehen. Gerade aus der Onboard-Kamera von Evans sieht man, er liegt ganz eindeutig hinter Hughes, der vor ihm ausgeschert ist, den Attack-Mode holt und dann zurück in Richtung Ideallinie zieht. Evans ist die Kurve auf der Innenseite gefahren, hat mehr Schwung, hat ein bisschen mehr Tempo mitgenommen und bleibt aber gefühlt zumindest voll auf dem Strompedal, bis Hughes so weit rübergezogen ist, dass Evans der Platz ausgeht und es da zu der Berührung kommt. Und da stimme ich den Rennkommissaren in dieser Situation vollkommen zu. Denn Mitch Evans alleine hätte den Kontakt verhindern können, wenn er es denn gewollt hätte. Und damit ist das in meinen Augen kein Rennunfall, für den es keine Strafe gibt, anders als die vielen Auffahrunfälle, die wir eben schon hatten, wo es in der Bremszone Probleme gab, wo die Fahrer sich näher gekommen sind. Das Problem in meinen Augen ist in dieser Situation, dass Mitch Evans, so wie einige Fahrer auch, überhaupt keinen Respekt im Zweikampf zeigt, ja, um in irgendeiner Form seinen Frontflügel zu schützen. In anderen Rennserien der Formel 1 zum Beispiel ist der Frontflügel für die Aerodynamik so wichtig, dass die Fahrer auf jeden Fall eine Beschädigung vermeiden wollen. In der Formel E spielt der Frontflügel de facto überhaupt keine Rolle und ist eigentlich nur für die Optik der Autos zuständig. Also nimmt man als Fahrer schon mal eine solche Berührung einfach in Kauf, da man ja eigentlich überhaupt nichts zu verlieren hat. Und ich finde, Evans hätte tatsächlich den Fuß vom Pedal nehmen können, bisschen an Geschwindigkeit verlieren und wäre im Windschatten von Jake Hughes geblieben. Dann wäre überhaupt nichts passiert und es gibt auch überhaupt keinen Grund, warum er in der 5. Runde eines 27-Runden-Rennens schon so verbissen auf der Innenseite vorbeiziehen will. Also ich kann nicht nachvollziehen, was er da an dieser Stelle wollte. Großes Zeichen für Rennintelligenz ist das höchstwahrscheinlich nicht gewesen. Also in meinen Augen eigentlich eine Dummheit von Evans, da unnötigerweise reinzuhalten in der Situation. Ihm muss ganz klar sein, dass Hughes überhaupt nicht sein Gegner ist. Ja. Und anstatt im Windschatten Energie zu sparen, will er da auf der Innenseite daneben ziehen, wo überhaupt kein Platz ist. Also ich weiß nicht, in meinen Augen hätte er da ganz anders reagieren können und sogar müssen. Daher die Strafe vollkommen korrekt. Ja. Dass auch andere Situationen, die unbestraft geblieben sind in der Vergangenheit, eine Strafe verdient gehabt hätten, ist an der Stelle ja natürlich kein Thema. Klar, dem stimme ich auch zu. Aber wie gesagt, in dieser Situation für mich ein Ärger über die Rennkommissare unverständlich.
Würde man in dem Sinne sowas verhindern? Klar, der fehlende Respekt wurde ja auch in der Übertragung der Kollegen von DF1 und Servus TV auch angesprochen. Würdest du denn sagen, dass dadurch zu führen ist, wenn man halt in gewissen Punkten nicht so eine große Strafe ausspricht, dass man halt einfach sagt, okay, da verliere ich halt meinen Frontflügel, mir kann ja erstmal eh nichts passieren, denn ich bleib weiter im Rennen und na gut, dann gibt's vielleicht keine Strafe oder nur eine 5-Sekunden-Strafe?
Nur eine 5-Sekunden-Strafe ist in so einem Rennen wie in Portland natürlich schon herb, muss man sagen. Ja, das ist ja jetzt nicht wie in der Formel 1, wo man als amtierender Weltmeister irgendeinem anderen in die Karre fährt und dann eine 10-Sekunden-Strafe bekommt, nachdem man am Ende noch nicht mehr eine Position verliert, ja, sondern tatsächlich so eng wie das Feld beisammen lag in Portland. Das waren 7 Positionen, die Evans mit dieser 5-Sekunden-Strafe verloren hat. Kann man natürlich sagen, hat eine riesengroße Auswirkung. Aber wie gesagt, das Problem liegt in meinen Augen ganz woanders. Entweder sollten die Fahrzeuge überhaupt keinen Frontflügel mehr haben oder aber der Frontflügel sollte zumindest so ein bisschen eine aerodynamische Auswirkung haben, dass die Fahrer auch ein Interesse daran haben, diesen unbeschädigt zu lassen. Wir haben es gesehen, Pascal Wehrlein ist am Sonntag 3/4 des Rennens ohne Frontflügel gefahren, ist am Ende 4. geworden, hat lediglich nach dem Rennen so ein bisschen darüber geklagt, dass seine Balance nicht mehr 100%ig da war. Aber ohne Frontflügel ein ganzes Rennen zu fahren und er wird 4., das denke ich mal, sagt doch viel darüber aus, wie viel der Frontflügel tatsächlich für das Handling des Autos und auch für den Energieverbrauch oder die gesamte Performance des Autos überhaupt beiträgt.
Ja, und das hat er dann nach dem Rennen eigentlich auch noch gesagt. Ich weiß nicht, ob du das so gesehen hast. Da sagte er bei der Fahrzeugkontrolle irgendwie so, die können uns disqualifizieren, weil wir vielleicht zu leicht sind, weil der Frontflügel eben nicht da war. Und wenn das schon eigentlich die einzige Angst ist, du hast es schon angesprochen, der Frontflügel in der Formel E eher so Deko statt ja wirkliche Auswirkungen. Und dann kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich jemand, der ähnlich wie Antonio Felix da Costa vielleicht nicht in ganz so großer Manier zurückkam, aber zumindest in Portland ja doch schon seine Lieblingsstrecke ist. Robin Freins, 37 Punkte erzielte er in Portland, nachdem er zuvor in der gesamten Saison ja nur 23 Zähler geholt hatte. Und das muss man sagen, ein Wochenende, die er sich sicherlich auch, was das Thema Fahrermarkt angeht, zwar dann dadurch ja auch seine Visitenkarte hinterlässt. Tobi, wie kam es denn grundsätzlich dazu, dass Envision mit Robin Freins so starker diese Wochenende war?
Das hat Robin Freins nach dem Rennen am Sonntag gesagt. Man habe bei Envision die Art und Weise, wie man an das Wochenende herangeht, grundlegend verändert. Ich bin mir nicht sicher, was genau er damit meint. Aber es hat auf jeden Fall gefruchtet. Bereits im Qualifying war der Effekt tatsächlich sichtbar. Freins startete in beiden Rennen aus der zweiten Reihe, hielt sich dann, ähnlich wie Antonio Felix da Costa, durchgängig in der Spitzengruppe, vermeidete im Gegensatz zu Felix da Costa aber auch Berührungen mit anderen Fahrzeugen. Und das hat tatsächlich positive Auswirkungen gehabt. Robin Freins springt in der Fahrerwertung nach diesem sehr, sehr guten Wochenende auf Platz 9. Man muss sich ja vorstellen, er hat seine Punkte, die er vorher hatte, mehr als verdoppelt. Fast verdreifacht sogar. Envision überholt dadurch Maserati in der Teamwertung und liegt auf Position 7, was ja auch für das Team irre wichtig ist. Man muss mal bedenken, das ist der amtierende Teamweltmeister. Ja. Und der lag vor dem Rennwochenende in Portland auf Platz 8, jetzt auf Platz 7. McLaren ist sogar noch in Reichweite und McLaren wäre sogar drin gewesen für das Team, wenn man den Reifendruck bei Sebastian Buemi mal ordentlich kontrolliert hätte. Denn der Schweizer bekam am Sonntag tatsächlich 2 Strafen wegen zu geringem Druck. Einmal wurden seine besten Qualifying-Runden gestrichen und im Rennen hat er eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Aber, muss man sagen, er wurde trotzdem 9. Was ist denn das für eine Performance, die das Auto auf einmal wieder hat, wenn er trotz einer Durchfahrtsstrafe 9. wird? Respekt, unser Chefredakteur Timo Pape würde sagen Chapeau. Muss man sagen, Envision deutlich verbessert in Portland gewesen. Und ich weiß nicht, was man verändert hat, um die Herangehensweise an das Wochenende zu ändern. Aber es funktioniert definitiv. Oder, Luca, was meinst du?
Also es hat extrem funktioniert. Ich gucke hier gerade nochmal auf eformel.de die letzten Ergebnisse von Robin Freins nach und da muss ich schon weit nach hinten blättern. Die Ria in Rennen Nummer 2, Platz 2 und danach kam 18. Platz, 9. Platz, 17. Platz ausgeschieden. Und man muss wirklich sagen, gerade was Robin Freins anbetrifft, zweimal auf Platz 2 zu fahren, wirklich stark. Klar, in der Weltmeisterschaft könnte er nur noch Maximilian Günther realistisch einholen, aber dennoch muss man sagen, wenn es für Envision, und du hast es ja auch schon angesprochen, Teamweltmeister, da muss deutlich mehr gehen. Das haben wir auch eigentlich vor der Saison gesagt. Da haben wir es ja eigentlich fast schon im engeren Favoritenkreis gezählt, allein schon wegen des Antriebs und als amtierender Teamweltmeister natürlich dann auch. Aber vielleicht hätte man diese Veränderung oder wie man ein Rennwochenende angeht, schon deutlich früher machen können. Ich meine, sonst wäre da vielleicht noch deutlich mehr gegangen, anstatt Platz 7 in der Teamwertung. Und dann kommen wir zu unseren Erkenntnissen aus Portland. Und Tobi, du startest mit einer Story oder mit einer Geschichte, die wir schon aus dem letzten Jahr kennen.
Ja, quasi schon. 128 Rennen wurden bislang in der Formel E gefahren. Und genau zweimal ist dabei ein Team aufgefallen, weil es auf eine illegale Art und Weise Reifendaten sammeln wollte. Beide Male in Portland und beide Male war es DS Penske. Nachdem das Team im letzten Jahr illegalerweise einen RFID-Scanner in der Boxengasse angebracht hat, hat man sich in diesem Jahr einfach überlegt, einen Mitarbeiter mit einem Gästepass in einen abgesperrten Bereich des Fahrerlagers zu schicken und da einfach Reifendaten der Konkurrenz zu notieren. Gästen ist das Arbeiten in der Formel E allerdings strengstens verboten und die Konsequenz, das Team wurde erwischt und darf nun in London einen arbeitenden Mitarbeiter weniger mitbringen. Ob das eine Strafe ist, die hoch genug ist, darüber streiten sich die Gelehrten. Letztes Jahr gab es eine richtig üble Strafe, da mussten beide Fahrer aus der Boxengasse starten. Dieses Jahr war man ein bisschen nachsichtiger, sorgt nur dafür, dass in London ein Mitarbeiter weniger dabei sein darf. Strafen für die Fahrer oder irgendwelche Konsequenzen für das Rennen selber gab es nicht dazu. Gab es noch eine Geldstrafe von 5.000 Euro. Ich glaube, die zahlt Jay Penske allerdings aus der Portokasse. Ich glaube, so viel Kohle hat er grundsätzlich immer dabei, wenn er sich gerade mal eine neue Sonnenbrille kaufen will oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit das überhaupt sinnvoll ist, was das Team da tut. Zweimal sind sie jetzt in Folge aufgefallen bei ihrem Heimrennen. Ich tue mir schwer, das in irgendeiner Form einzuordnen. Aber Luca, du hast ein anderes Diskussionsthema, was du als Erkenntnis aus Portland mitnimmst.
Eine wirkliche neue Erkenntnis ist es ja nicht, ne? Der Frontflügel, wo wir auch schon in dieser Folge gesprochen haben. Pascal Wehrlein und Nick Cassidy, ja beide WM-Kandidaten, die für diese Diskussion ja auch dann Platz finden. Man muss sagen, das haben wir eigentlich hier schon genug gesprochen, da muss sich was Grundlegendes ändern mit dem Frontflügel, damit wir dieses Diskussionsthema eigentlich dann zumachen können. Entweder macht er aerodynamisch irgendeinen Vor- oder Nachteil oder man schafft ihn komplett ab, weil gerade im Falle von Pascal Wehrlein und Sam Bird, der da dadurch ja auch sein Rennen zunichte gemacht worden ist, weil er dort bei nahezu Topspeed getroffen worden ist, bringt das natürlich auch Gefahr ins Rennen hinein oder in die Rennen hinein. Deshalb mal sehen, ob sich das dann mit dem neuen Auto ändern wird, aber bleibt zumindest für mich aus dieser Saison mal das Thema Nummer 1, würde ich mal sagen.
Wie siehst du eigentlich die Situation? Pascal Wehrlein hatte sich ja den Frontflügel beschädigt und nur wenige Kurven später hat er den Frontflügel dann verloren, der ja unglücklicherweise Sam Bird getroffen hat. Ich habe einige Stimmen gehört, die gesagt haben, Pascal Wehrlein hätte an die Box kommen sollen, was in meinen Augen aber nichts geändert hat, weil die Boxengasse wäre ja erst noch gekommen. Andere haben gesagt, er hätte überhaupt nicht weiterfahren dürfen, hätte das Auto abstellen müssen. Wieder andere sagen, er hätte, wenn, dann nur langsam fahren dürfen. Wie siehst du das?
Ja gut, die Frage ist natürlich, ob er es erstens gemerkt hat, wird sicherlich gemerkt haben nach seiner Auffahraktion dort. Aber gerade wenn man sich mal in so einem Formelauto setzt, glaube ich, sieht man nicht unbedingt viel vom Frontflügel. Man sieht man eigentlich nur die Reifen. Deswegen kann man ihn jetzt da auch sagen, okay, er hat es einfach nicht gemerkt. Deshalb ist er da auch natürlich mit Vollspeed weitergefahren und ist natürlich ein Rennfahrer. Aber da es in dieser Saison ja viele gemacht haben, entweder mit Frontflügel weitergefahren oder dass er dann abgegangen ist und jemand anderen getroffen hat, ist echt unglücklich. Also da würde ich mal sagen, die beste Situation wäre gewesen, klar, in die Box zu fahren, ist jetzt in dieser Situation nicht möglich gewesen, weil es halt wirklich ein paar Meter später dann erst passiert ist, dass der Frontflügel dort weggegangen ist, aber einfach verlangsamt weiterfahren, wie mit einem Reifenschaden, da fährt man jetzt auch nicht Topspeed weiter, weil es dann einfach nicht geht. Sowas muss man, wenn, dann anordnen, entweder in der Fahrerbesprechung, dass es da konsequent Strafen gibt oder man sogar komplett aus dem Rennen genommen wird. Deswegen muss es, wenn, dann einheitlich geregelt werden und deshalb, glaube ich, würde ich sagen, nehme ich jetzt Pascal Wehrlein in der Situation nicht komplett raus, aber ich würde mal sagen, das war einfach unglücklich und ist in dieser Saison ja auch schon vermehrt aufgekommen, dieses Thema. Und im Teleskop schauen wir weiterhin nach Portland.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Mit dem Teleskop blicke ich heute auf Robert Wickens, der nach fast 6 Jahren wieder einen Formelrennwagen bewegt hat. Wickens sitzt seit einem IndyCar-Unfall im August 2018 im Rollstuhl, fährt aber seit 2022 wieder Autorennen. Und für ein paar Runden von ihm wurde das Demo Gen 3 Auto der Rennserie eigens auf Handsteuerung umgebaut. Spaß hat es Wickens auf jeden Fall gemacht, der darauf hofft, in Zukunft bei einem Rookie-Test in der Formel E zum Einsatz kommen zu können. Luca, Robert Wickens in der Formel E, hältst du das für möglich?
Also es wäre auf jeden Fall mal eine richtige Comeback-Story, wenn er im Renntempo dann auch in die Formel E zurückkehren würde oder in dem Sinne seinen Einstand feiern würde. War ja in der Formel E nie vertreten. Du hast schon angesprochen, IndyCar-Unfall im August 2018, seitdem im Jahr 2022 ja wieder zurück im Rennwagen in der IMSA-Rahmenserie, der Pilot-Serie mit Hyundai. Und da macht er auch einen guten Job, deswegen möglich ist alles, würde ich mal sagen. Ich würde es ihm auch persönlich sehr wünschen, denn die Kraft dort zu haben, dann aus dem Rollstuhl wieder zurückzukehren, dann ins Rennauto, zwar klar eingeschränkt ja immer noch, aber wenn es diese Technologie alleine gibt und dass man dort ja in dem Form wieder zurückkehren kann, wie es Robert Wickens eben getan hat, warum nicht einfach mal einen Rookie-Test anbieten und mal sehen, wie es dann auch wirklich final unter realistischen und zeitlichen Bedingungen aussieht. Deswegen, klar, muss ein Team auch natürlich, und da sind wir wieder bei der Realität, das Engagement mitbringen, ihn dann auch einsetzen zu wollen. Und deshalb, klar, wäre Rookie-Test erstmal das Erste und wenn er sich dann beweisen kann, warum nicht? Aber ich glaube, es wird ziemlich schwer, aber mein Wunsch wäre es, ihn in der Formel E zu sehen, gerade mit seinem Hintergrund, was er dort hat. Oder wie siehst du das?
Ja, ich sehe das ähnlich. Es wäre auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Comeback-Story. Aber, ganz, ganz großes Aber, ich habe die Angst, dass die FIA dem einen Strich durch die Rechnung machen wird. Denn ich befürchte, dass Wickens nicht in der Lage ist, selber aus dem Auto rausklettern zu können und sich selber in der Zeit, die dem Fahrer zur Verfügung steht, aus dem Auto befreien kann. Ich denke auch nicht, dass es angebracht wäre, da eine Ausnahme für Robert Wickens zu machen. Es ist halt nun mal so, die Regeln sagen, dass ein Fahrer in einer gewissen Zeit aus dem Auto rausklettern können muss. Und ich wüsste nicht, wie das bei Wickens gehen soll, der ja komplett auf seine Arme angewiesen ist, was das Fahren angeht. Für den ja auch das Lenkrad beispielsweise umgebaut werden musste, dass er darüber Gas geben und bremsen konnte. Fürs Fahren tut's das, aber um in einer Notsituation schnell aus dem Auto steigen zu können, da glaube ich, fehlt bei Wickens zumindest aktuell noch ein bisschen was. Ob er in der Lage ist, sich gesundheitlich so zu erholen, dass das machbar ist, kann ich an dieser Stelle natürlich überhaupt nicht einschätzen. Aber ich befürchte, solange sein Zustand so ist, wie das aktuell der Fall ist, wird das leider, ganz großes Leider, Wunschdenken bleiben.
Und dann kommen wir zum Schluss dieser Folge noch zu unseren Siegern und Verlierern dieses Rennwochenendes. Und wir haben uns mal wieder zwei rausgepickt und du darfst starten, Tobi.
Ja, als Sieger des Rennwochenendes habe ich Nico Müller gewählt. Nico Müller am Samstag auf Platz 5, am Sonntag auf Platz 6. Wieder ein grundsolides Ergebnis, viele Punkte für Abt Kupra geholt. Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen, der wieder beide Rennen außerhalb der Top 10 beendet hat. Nico Müller zeigt, dass er mittlerweile richtig in der Formel E angekommen ist und auch diese Rennen, die die Formel E hat, diese Windschattenschlachten, richtig gut handhaben kann. Hat bis auf 2 Punkte alle Punkte des Abt-Teams geholt und beweist, dass er auch ein richtig gutes Cockpit in meinen Augen verdient hätte. Da gibt's ja immer noch Gerüchte, ob da in der kommenden Saison nicht vielleicht ein anderes Team, das vorne um Rennsiege kämpft, ihn nehmen würde, obwohl sich das mit dem Sieg von Antonio Felix da Costa oder den Siegen von Antonio Felix da Costa jetzt vielleicht erledigt haben dürfte. Als Verlierer des Rennwochenendes hat auch ein bisschen was mit Nico Müller zu tun und seinen vielen Punkten, die er für Abt geholt hat, sehe ich persönlich das Team ERT mit den Fahrern Sergio Sette Camara und Dan Ticktum. Denn das Team ist mit Abstand letzter der Teamwertung und hat in Portland weiter Boden auf die beiden Teams vor ihm verloren. Mahindra und Abt Kupra haben gut gepunktet, ERT mal wieder mit 0 Punkten, genau wie schon vorher in Shanghai. Die haben das Momentum, das sie zwischendurch mal in dieser Saison haben, absolut verloren, auch wenn Dan Ticktum zum ersten Mal in dieser Saison in die Duellphase des Qualifyings eingezogen ist. Im Rennen sind die schick aussehenden schwarz-gelben Renner einfach nirgendwo. Es lassen sich vielleicht ein paar Parallelen zu einer in schwarz-gelb antretenden Fußballmannschaft feststellen, aber das nur am Rande. Für mich ERT, der Verlierer des Rennwochenendes. Luca, bei dir sehe ich aber zwei ganz andere Namen.
Ja, genau. Robin Freins zählt zu meinen Gewinnern, nicht bei dir, ERT, muss man sagen. Also dazu nochmal, also das ist schon ein wenig kurios, muss man sagen. Ich meine, klar, die Konkurrenz schläft nicht. Mahindra, extrem viele Boden gut gemacht und ERT jetzt seit Misano, Rennen 2 ohne Punkte. So, kommen wir zu Robin Freins zurück und der ist nämlich mein Sieger dieses Rennwochenendes in dieser Saison. Ähnlich, muss man sagen, wie Antonio Felix da Costa, den ich eigentlich so als meinen zweiten Sieger dieses Rennwochenendes aufschreiben dürfte, wäre aber in dem Sinne ein bisschen zu offensichtlich gewesen. Nee, aber Robin Freins da zweimal so stark aufs Podium zu fahren und natürlich auch wichtig, Boden gut zu machen in der Weltmeisterschaft. Wie gesagt, 13 Punkte hinter Maximilian Günther, sehr, sehr stark. London könnte vielleicht nochmal so ein Pflaster für Envision werden und dadurch dann auch im Falle des Niederländers nochmal mögliche Punkte nach vorne gut machen zu können. Vor allen Dingen, weil es dann auch um die Teamwertung geht. Und der Verlierer des Rennwochenendes, würde ich mal sagen, ist Jack Hughes. Denn im Qualifying immer sehr stark unterwegs, muss man sagen. Und im Rennen fällt er dann doch sehr ab von seinen Leistungen. Das hat jetzt speziell nicht unbedingt an diesem Wochenende damit zu tun, aber war so ein Paradebeispiel, würde ich mal sagen, für diese komplette Saison für Jack Hughes, dass er eigentlich dieses Potenzial hat, da vorne mit dabei zu fahren, glaube ich, das bestreite ich gar nicht, aber dieser extreme Abfall immer vom Qualifying auf Rennen, das finde ich schon sehr extrem und krass zu beobachten, deswegen in dem Falle mein Verlierer dieses Rennwochenendes. Zwar ist im Vergleich Sam Bird jetzt diese Wochenende auch nicht viel besser gewesen mit Platz 7 und ebenfalls ein Ausfall, das war ja der Sonntag, den McLaren so gar nicht geschmeckt hat, aber personell oder zumindest mal in Personenform Jack Hughes da mein Verlierer des Rennwochenendes.
Obwohl man natürlich sagen muss, Jack Hughes hat natürlich auch viel Pech gehabt. Am Samstag fuhr ihm Mitch Evans auf den Hinterreifen, hat für einen Plattfuß gesorgt. Am Sonntag wurde Hughes dann abgeschossen und landete in der grünen Wiese. Das meiste Glück in der Rennserie hat er aktuell auch nicht im Rennen, muss man sagen. Richtig. Aber wie du schon sagst, im Qualifying ist der echt eine Bank. Der ist richtig gut, der Junge. Auf eine Runde ist der wahnsinnig schnell. Aber im Rennen, wo es drauf ankommt, wo es die meisten Punkte zu gewinnen gibt, da scheitert es bei ihm ein bisschen. Auch viele Punkte zu gewinnen gibt es im Tippspiel. Und da haben wir an diesem Rennwochenende wieder zwei Gewinner gehabt. Die beiden Tagessiege gingen an den Chris mit einer 1 geschrieben und an unseren Redakteur Tim. Chris ist quasi der Antonio Felix da Costa des Tippspiels. Er hat schon seinen dritten Tagessieg in dieser Saison geholt. Mehr als jeder andere Tipper, aber liegt trotzdem in der Gesamtwertung nur auf Platz 7. Ist praktisch ohne Titelchancen. Denn an der Spitze zieht Ben nach 51 Punkten, die er in Portland geholt hat, weiterhin ganz einsam und allein seine Kreise. Ich bin immer noch Zweiter. Ich liege vor Willi WH. Timo ist auf Platz 4. Lass uns mal einen Blick auf die restliche Redaktion werfen. Svenny liegt auf Platz 5. Tim hat zwar den Tagessieg geholt, ist aber trotzdem nur auf Position 15. Und Luca, du liegst nur auf Platz 25.
Kann ich mit Leben mitmachen. Könnt ihr immer jederzeit auf www.kicktipp.de/Formel E da einfach registrieren. Bei Kicktipp, glaube ich, in der Phase von Fußball-Europameisterschaft ist, glaube ich, jeder Zweite bei Kicktipp angemeldet. Deswegen lohnt es sich auch da, sich anzumelden. Und gleichzeitig könnt ihr auch gerne vorbeischauen bei eFormel.de. Das solltet ihr sowieso tun. Und einfach mal auf dem Reiter Social Media nachschauen. Da findet ihr alle Kanäle, die wir als eFormel.de dort bespielen. Und natürlich auch den Podcast. Und das gerne natürlich abonnieren und bewerten, wenn es euch gefällt, mit 5 Sternen auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt und wo ihr gerade auch hört. Wir melden uns dann beim nächsten Mal wieder mit einer News-Folge, wenn ich nicht falsch liege.
Korrekt.
Und so dürfte es auch sein, genau. Tobi, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir und deiner Zeit.
Gerne, gerne.
Wir melden uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffentlich mit reichlich News, und bis dahin habt eine schöne Zeit. Ciao, tschüss und bye bye.
Ciao.